Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Infomagazin, produziert von Radio Dreieckland. Im Studio und verantwortlich für die heutige Sendung vom 30. Mai ist Caro. Und heute gibt's einen Beitrag, der sich mit der Kritik am sogenannten Entwicklungstag beschäftigt. Und wir hören außerdem in der nächsten halben Stunde etwas zum UN-Waffenhandelsabkommen, das vor seiner Ratifizierung steht. Dazwischen gibt's GEMA-freie Musik und jetzt hören wir erstmal die Nachrichten.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Blockupy feiert einen juristischen Sieg. Das Bündnis darf am Freitag am Frankfurter Flughafen demonstrieren. Die Kundgebung richtet sich gegen Abschiebungen und steht unter dem Motto Blockupy Deportation Airpark. Allerdings ist die TeilnehmerInnenzahl im Terminal 1 auf 200 beschränkt. Alle weiteren Demonstrierenden müssen vor dem Flughafengebäude bleiben. Die Stadt Frankfurt hatte den Protest am Flughafen zunächst verboten, doch das Verwaltungsgericht Frankfurt erklärte das als rechtswidrig. Außerdem sollen morgen die Banken blockiert werden. Sprecherin Mareike Garbe sagte gegenüber der Jungen Welt:
Mit kreativen Hilfsmitteln wie Großpuppen oder Absperrbändern, mit Transparenten, klassischen Sitzblockaden, Trommeln oder Straßentheater werden wir die Europäische Zentralbank und alles, für was sie steht, einsperren.
Das antikapitalistische Camp ist bereits eröffnet. Es steht den AktivistInnen zur Verfügung, die von außerhalb nach Frankfurt reisen. Radio Dreieckland wird am Freitag von den Protesten in Frankfurt berichten. Für Samstag, den 1. Juni, wird europaweit zu Protesten mobilisiert.
EU-Kommission gibt Reform- und Sparempfehlungen. Sie veröffentlichte die länderspezifischen Empfehlungen 2013. Darin überprüft die Kommission die wirtschaftliche und soziale Lage der EU-Staaten und erteilt ihnen daraufhin Hausaufgaben. Malta erhielt ein sogenanntes schlechtes Zeugnis. Gegen das Land wird ein Verfahren eröffnet. Aus dem Defizitverfahren entlassen werden Italien, Lettland, Ungarn, Litauen und Rumänien. Auf dem EU-Gipfel im Juni diskutieren die Staats- und Regierungschefs die Empfehlungen, bevor sie von den Finanzministerinnen offiziell angenommen werden. Ausgenommen von der Beurteilung sind übrigens die sogenannten Krisenländer Griechenland, Irland, Portugal und Zypern. Denn sie werden aufgrund des Euro-Rettungsschirms bereits überwacht.
Die Existenz eines Geheimgefängnisses in Afghanistan wurde bestätigt. Der britische Verteidigungsminister Philip Hammond gab zu, dass seine Truppen 80 bis 90 Menschen ohne Anklage gefangen hält. Einige von ihnen werden seit 14 Monaten festgehalten, sagten britische Anwältinnen. Etliche Gefangene hätten monatelang keinen Zugang zu Anwältinnen gehabt und ihnen seien keine konkreten Vorwürfe zur Last gelegt worden. Laut Guardian sind es Personen, die als eine Gefahr für die britischen Truppen betrachtet werden. Man wolle sie nicht an die afghanischen Behörden übergeben, da es Bedenken gibt, dass es dann zu Misshandlungen kommt.
Angriff von Anonymous auf italienische Polizei fördert Skandale zutage. Am vergangenen Sonntag wurden unter dem Label Anonymous im Internet interne Dokumente der italienischen Polizei veröffentlicht, wie das Internetportal InfoOut berichtet. Der Hackerinnenangriff folgt auf 4 Festnahmen vom 17. Mai wegen Hacking von Seiten unter anderem der italienischen Regierung, des Parlaments und des Vatikans. Die Polizei war nun, nach Herbst 2012, schon zum 2. Mal Ziel der Angriffe. Beide Male konnten Informationen zu polizeilichen Repressionsstrategien gegen soziale Bewegungen aufgedeckt werden. Beachtung fanden dieses Mal besonders Dokumente, die im Zusammenhang mit Protesttagen gegen die Schnellzuglinie TAF im Sommer 2011 bestehen. Die Hackerinnen veröffentlichten Anzeigenformulare für verletzte Polizistinnen, die für den No-TAF-Protest bestimmt waren, aber schon vorab abgestempelt worden sein sollen. Im Nachklang der besagten Protesttage war es Anfang 2012 zu einer landesweiten Verhaftungswelle gekommen.
Euroskepsis drückt sich in Bestsellerlisten aus. Warum wir aus dem Euro aussteigen sollten, im Original Por que debemos sair do Euro, ist der Titel des bestverkauften Buches in Portugal. Das ist ein Hinweis auf die Stimmung im krisengeschütteten Land. Infolge des Buches wird in den Medien über den Ausstieg aus dem Euro diskutiert. Der Autor João Ferreira freut sich, dass das Thema kein Tabu mehr sei. Allerdings diskutierten die Portugiesinnen bereits vor 3 Jahren darüber. Laut Ferreira könnte Portugal im Euro nicht wachsen. Eine Rückkehr zum Escudo und seine Abwertung würden portugiesische Waren billiger und wettbewerbsfähiger machen. Dazu eine Einschätzung vom RDL-Korrespondenten Ralf Streck.
Das Problem ist halt für die Länder, dass sie nicht mehr durch zum Beispiel Drucken von Geld Staatsschulden bezahlen können, dass sie nicht über eine interne Inflation, also durch Gelddrucken, ihre Waren verbilligen können und damit im Ausland wettbewerbsfähiger sind. Das läuft jetzt natürlich alles darauf hinaus, wie das in Portugal, Spanien oder Griechenland zu sehen ist, dass die intern inflationieren müssen, das heißt Löhne senken. Das ist natürlich fatal für Länder, die an einem internen Konsum hängen, weil der bricht zusammen, dann gibt es eine Rekordarbeitslosigkeit wie in Griechenland und Spanien. Und deswegen sagt der Autor im Wesentlichen, dass die Länder aus dem Euro aussteigen müssen, um nicht durch so einen starken Euro in so einer Zwangsjacke zu stecken.
Ralf Streck sagte außerdem, dass er sich auf eine spannende Debatte freut. Womöglich sorgen die Portugiesinnen für eine Überraschung, so der RDL-Korrespondent.
EU-Kommissar Oettinger kritisiert Politik Frankreichs und Italiens. Auf einer Tagung der deutsch-belgisch-luxemburgischen Handelskammer nahm der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger kein Blatt vor den Mund. Die EU-Länder Bulgarien, Rumänien und Italien bezeichnete er als unregierbar. Frankreich bekam von Oettinger den Stempel nicht zukunftsfähig. Dem EU-Kommissar geht es um den Sanierungsfall EU. Er sieht Deutschland in der Rolle, noch stärker das Heft in die Hand nehmen zu müssen und die Austeritätspolitik weiter auszuweiten. Den Anspruch als Führungsmacht gilt es nach Oettinger beizubehalten und aus diesem Grunde auch die deutsche Innenpolitik stärker zu fokussieren. Mindestlohn, Betreuungsgeld und Frauenquote seien nicht die richtigen Antworten auf zukünftige Herausforderungen.
In den frühen Morgenstunden einigten sich die EU-Gremien auf eine Reform der EU-Fischereipolitik. In einem sogenannten Trilog hatten diese Nacht VertreterInnen des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission hinter verschlossenen Türen getagt. Die Vorstellungen des Ministerrats und des Europaparlaments klafften dabei weit auseinander. Im nun präsentierten Kompromiss steht unter anderem die Verpflichtung, bis zum Jahr 2015 die Überfischung für alle Bestände zu beenden. Die geschrumpften Fischbestände sollen wieder aufgebaut werden. Nachhaltiger und sogenannter handwerklicher Fischfang soll gefördert werden. Greenpeace kritisiert die Reform als unzureichend. Thilo Mark von Greenpeace sagte gegenüber Radio Dreieckland:
Wir sind zunächst mal glücklich, dass es überhaupt eine Reform gibt, dass sowas wie eine Reform zustande gekommen ist. Der Paradigmenwechsel, der eigentlich nötig gewesen wäre, um die Fischbestände Europas und damit auch die Fischerei Europas wieder in sicheres Fahrwasser zu führen, das ist leider zumindest auf absehbare Zeit erstmal verfehlt. Trotzdem ist es sicherlich gut, dass man jetzt an die Überkapazitäten der Fischereiflotte ran will, dass man die Beifänge weitestgehend einschränken will und dass man sich verpflichtet hat, die Fischbestände in einen Zustand zu bringen, dass man sie nachhaltig nutzen kann.
Die Bundesregierung erhöht die Zahlungen für die Pflege von Holocaust-Überlebenden. In Verhandlungen mit der Jewish Claims Conference hat Berlin nun vereinbart, in den nächsten 4 Jahren Zahlungen von fast 800 Millionen Euro zu leisten. Das Geld ist für die häusliche Pflege der Shoah-Opfer bestimmt und soll sicherstellen, dass sie den Rest ihres Lebens in Würde verbringen können. Laut Jewish Claims Conference werden von den Zahlungen weltweit rund 56.000 Holocaust-Überlebende profitieren.
Thank you.
Das war Qua Leon, wenn ich es jetzt richtig ausspreche, mit dem Lied Just de Nuit. Und nun hören wir ein Interview von Maike. Das entwicklungspolitische ehrenamtliche Netzwerk ASA beteiligte sich vergangenen Samstag am sogenannten ersten Deutschen Entwicklungstag in Berlin und anderen Städten. Das Programm ASA, also Arbeits- und Studienaufenthalte, und GLEN, globales Lernen, ermöglichen jungen Menschen in Europa in Projekten im globalen Süden Projekttourismus zu betreiben. Es leistet aber auch Bildungsarbeit mit Seminaren und dezentralen Aktionen. Dominik aus Berlin, Ehrenamtlicher bei ASA, führt zunächst die Absichten des vom Bundesministerium geförderten Programmes aus.
Das ASA-Programm richtet sich an junge Europäerinnen und Europäer. Zum Beispiel mit dem GLEN-Programm wird da ja auch ein europäischer Austausch geschaffen. Und wir wollen gemeinsam in Deutschland und in Europa eben auf einen kritischen Blick auf die Entwicklungszusammenarbeit hinweisen und hier Bildungsarbeit leisten, damit wir in Zukunft zu einer besseren oder fortschrittlicheren Wahrnehmung von Entwicklung oder noch besser von Zusammenarbeit, von internationaler Zusammenarbeit kommen. Ich war verantwortlich Samstag für den Stand, den das ASA-Programm am Deutschen Entwicklungstag gemacht hat. Wir hatten verschiedene Aktionen geplant. Zum Beispiel haben wir eine Person von der Refugee Revolution Organization eingeladen, die am Oranienplatz gerade sitzen, um zu informieren. Wir haben verschiedene Infomaterialien ausgelegt und außerdem haben wir auch darüber informiert, über rassistische Werbung, die teilweise auch vom Deutschen Entwicklungsministerium gemacht wird.
Da hatte ja im Vorfeld das Bundesministerium für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit, das BMZ, hat im Vorfeld ja schon negative Schlagzeilen mal wieder gemacht mit The Big Five.
Ja, genau. Da gab es dann eben eine Protestmitteilung vom Afrikarat Berlin-Brandenburg. Wir haben uns mit denen solidarisiert und das eben ausgelegt und auch mit dem Code of Conduct of Images and Messages in Verbindung gebracht. Das ist eine Vereinbarung, in der man sich zu fairer und würdevoller Darstellung von Menschen und auch einzelnen Nationen verpflichtet. Und da haben wir uns als ASA ehrenamtlichen Netzwerk eben auch angeschlossen.
Dieses Plakat zeigt ja den afrikanischen Kontinent mit 5 Tieren, einem Nashorn, einem Büffel, also diese stereotype Riege von Tieren. Und dazu stehen dann Schlagwörter wie Armut bekämpfen, Rohstoffe sichern. Was ist die Kritik daran?
Ja, der Afrikarat hat das eben dahingehend kritisiert, dass das auf eine koloniale Vergangenheit verweist und koloniale Klischees bedient. Diese Tiere stammen ja aus der Großwildjagd. Der afrikanische Kontinent wird eben dadurch nicht durch seine Menschen und vor allem nicht durch seine sozialen Bewegungen dargestellt, sondern eben als ein Kontinent, in dem gejagt wird, in dem ausgebeutet wird, in dem Personen und auch Rohstoffe als Objekte dargestellt werden, die für die Industrieländer zur freien Verfügung stehen. Und das haben wir auch kritisiert.
Des Weiteren war eine weitere Kritik, dass Dirk Niebel, der Bundesminister, das Ganze als eine PR-Maßnahme für seinen eigenen Wahlkampf benutzt. Habt ihr das auch so wahrgenommen?
Ich finde, das kann man differenziert sehen. Also natürlich stehen die Ausgaben, die für diesen Tag aufgewendet wurden, in keinem Verhältnis zu dem, was für andere Programme, zum Beispiel für Bildungsprogramme, verwendet wird. Auf der anderen Seite gab es zum Beispiel durch unseren Stand oder auch in anderen Ständen die Möglichkeit, eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen, auch kritisch über den aktuellen Entwicklungsbegriff zu informieren. Ich kann jetzt nur für die Veranstaltung in Berlin sprechen, aber da haben wir von den durchführenden VeranstalterInnen wirklich freie Hand bekommen, die Botschaften auch rüberzubringen, die wir rüberbringen konnten. Und Herr Niebel ist ja dann auch aufgetreten auf der Bühne. Es war zwar nicht lange, aber zumindest durfte die Protestkundgebung auch ihre Forderungen dann direkt an den Minister stellen und es kam zu einem kleinen Dialog. Insofern, ja, ein bisschen PR war schon dabei, aber trotzdem die Durchführung fand ich jetzt nicht so schlecht.
Ihr hättet auch das Modell Post-Development angesprochen, also den Entwicklungsbegriff an sich hinterfragt. Wie kam das jetzt an? Habt ihr das auf der Straße vorgestellt bei Passantinnen und Passanten?
Wir haben da so einen kleinen Fragebogen gemacht, wo wir die Leute gefragt haben, ob sie entwickelt sind. Und wenn rauskam, dass sie laut dem herrschenden Entwicklungsbegriff entwickelt sind, war das eigentlich schlecht. Viele Menschen haben das gemacht, diesen Test, und er kam eigentlich sehr gut an, hat die Menschen zum Nachdenken angeregt. Und die meisten fanden es auch gut, dann nicht so entwickelt zu sein. Dann hatten wir hinten noch einen kleinen Text draufgedruckt zum Thema Post-Development, was ja eben den herrschenden Entwicklungsbegriff kritisiert. Post-Development sollte unserer Meinung nach noch viel stärker im öffentlichen Diskurs verankert werden, als es momentan der Fall ist.
Kannst du jetzt irgendwie Bilanz ziehen von diesem ersten deutschen Entwicklungstag? Es kam ja jetzt in der Presse eher so rüber, dass es bei zivilgesellschaftlichen Bewegungen jetzt nicht so gut ankam und dass einige sogar ihre Teilnahme verweigert haben. Was meinst du, gibt es einen zweiten deutschen Entwicklungstag?
Also wenn man Herrn Niebel folgt, dann ist er ja schon in Sack und Tüten, der zweite deutsche Entwicklungstag. Ich würde das noch nicht so sicher sehen, vor allem weil Herrn Niebels Wiederwahl ja noch gar nicht gesichert ist. Ich würde sagen, wenn man einen zweiten deutschen Entwicklungstag macht, dann muss der anders aufgezogen werden. Also dann kann der nicht so von oben und vor allem auch nicht so schnell bestimmt werden, sondern dann müssen die Zivilgesellschaft viel stärker eingebunden werden, viel stärker auch thematisch eingebunden werden. Es ist ja kein Zufall, dass eine Weltnetzwerke sich rausgezogen haben aus der Organisation, weil sie sagen, wir sind nicht eingebunden, wir können es thematisch nicht einbringen. Ich glaube, das kann Sinn machen, wenn man zum Beispiel emanzipatorische Bewegungen in den Vordergrund stellt, in den ehemaligen Kolonialländern, wenn man einen kritischen Blick auf den Kolonialismus hier Raum gewährt. Aber in der Form, wie es diesmal durchgeführt wurde, finde ich ihn eigentlich nicht sinnvoll.
Das wäre wieder die Band von vorhin, die ich wahrscheinlich immer noch nicht aussprechen kann, mit dem Lied Production. Und unser Beitrag, der nächste, ist von Felix. Der hat nämlich mit dem Rüstungsexperten Jan van Aken von der Partei Die Linke ein Interview gemacht. Und er weist das Thema des Abkommens der UNO zur Regulierung des internationalen Waffenhandels beziehungsweise die Rolle Deutschlands und der deutschen Rüstungsindustrie.
Am 2. April 2013 konnte ein historischer Erfolg gefeiert werden. Erstmalig wurde ein Abkommen in der Vollversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet, das den internationalen Waffenhandel verbindlich reguliert. Lediglich 3 Nationen, nämlich Syrien, Nordkorea und Iran, stimmten dagegen, 23 enthielten sich bei der Abstimmung. Ab Juni kann die internationale Staatengemeinschaft das Waffenhandelsabkommen unterzeichnen. Damit es in Kraft treten kann, müssen mindestens 50 Mitgliedstaaten der UNO das Abkommen ratifizieren. Wer dies tut, verpflichtet sich, keine Waffen von der Patrone bis zum Panzer mehr an Staaten zu verkaufen, in denen Menschenrechte verletzt werden und Kriegsverbrechen stattfinden. Noch im August 2012 betonte die deutsche Rüstungsexpertin Frau Dr. Simone Wiesotzki in einem Interview mit dem NDR, dass der internationale Bananenhandel regulierter sei als der globale Handel mit Kleinwaffen. Deswegen scheint das Abkommen ein längst überfälliger Schritt hin zu einer friedlicheren Welt zu sein. Denn noch immer befinden sich weltweit über 650 Millionen Kleinwaffen im Umlauf. Die Organisation UNICEF bezeichnet Kleinwaffen als die Massenvernichtungswaffen unserer Zeit. Jährlich sterben mehr als 500.000 Menschen an den Folgen ihrer Schussverletzungen. Mehr als 1,5 Millionen erleiden durch Verletzungen durch Kleinwaffen längerfristige Schädigungen. Der weltweite Handel mit Rüstungsgütern hat jährlich ein Volumen von rund 60 Milliarden Dollar. Bezweifelt wird von Kritikern, ob das Abkommen tatsächlich den internationalen Waffenhandel beschränken und regulieren wird. Denn einerseits ist die Grundlage für das Verbot der Waffenverbreitung unterschiedlich auslegbar. Es muss eine ernsthafte Verletzung des humanitären Völkerrechts vorliegen. Was jedoch eine ernsthafte Verletzung darstellt, wird im Vertragstext nicht weiter definiert. Andererseits gibt es keine konkreten Sanktionen für Staaten, die das Abkommen ratifizieren und das Völkerrecht verletzen. Der außenpolitische Sprecher der Partei Die Linke, Jan van Aken, spricht mit uns im Interview darüber, wie die Wirksamkeit des Abkommens einzuschätzen ist und welche Bedeutung es für die deutschen Rüstungsexporte hat.
Also das internationale Waffenhandelsabkommen oder kurz ATT, Arms Trade Treaty, wurde jetzt Anfang des Jahres bei den Vereinten Nationen beschlossen. Da geht es darum, dass international zum ersten Mal der Waffenhandel überhaupt reguliert wird. Das ist die gute Nachricht, dass es überhaupt Regelungen gibt. Bis jetzt war es sozusagen freies Fluten. Jedes Land hat für sich entschieden, wem sie welche Waffen verkauft. Hemmungslos und wie hemmungslos das funktioniert, das sehen wir in Deutschland. Jetzt gibt es diesen Vertrag. Die schlechte Nachricht ist, dieser Vertrag ist in den Verhandlungen so verwässert worden, so abgeschwächt worden, dass sich in der wirklichen Welt tatsächlich erstmal gar nichts ändert. An den deutschen Waffenexporten wird sich nichts ändern, für die deutsche Rüstungsindustrie wird sich nichts ändern, international auch nichts. Also insofern ist das ein lachendes und weinendes Auge, das ist ein Anfang, eine Basis, auf der man weiterarbeiten kann, aber erstmal ändert sich nichts.
Wissen Sie, woher die Initiative für das Abkommen kam?
Das Ganze geht zurück auf eine Initiative von Nichtregierungsorganisationen, allen voran Amnesty, Oxfam, das heißt Menschenrechtsorganisationen, Entwicklungshilfeorganisationen, die gesagt haben, dieses freie Fluten von Waffen in der ganzen Welt, damit werden Menschenrechte überall verletzt und vor allen Dingen verhindert das auch eine nachhaltige Entwicklung. Deswegen haben sich diese Organisationen zusammengetan, haben jahrelang international geworben für ein Waffenhandelsabkommen. Deren Ziel war es immer gewesen zu sagen, an Länder oder Gruppen, die schwerste Menschenrechtsverletzungen durchführen, dürfen keine Waffen geliefert werden. Dieses Kriterium ist jetzt nicht mit im Waffenhandelsvertrag, weil das würde ja heißen, dass auch Deutschland keine Panzer mehr nach Saudi-Arabien liefern darf. Das haben sich natürlich die Deutschen nicht nehmen lassen und die anderen Länder auch nicht. Also Initiative kam von denen. Im Grunde genommen sind sie mit dem eigentlichen Ziel gescheitert. Was bleibt aber ist natürlich, dass wir jetzt das Abkommen haben. Und gut, da müssen wir viel Arbeit in den nächsten Jahren leisten, um das dann zu verbessern.
Was könnte folgen? Was kann man sich erhoffen eventuell?
Langfristig. Also Bewegung kommt international erst dann rein und das gilt für alle Abrüstungsverhandlungen, wenn irgendein Land einen ersten Schritt macht. Das kann man sehen, irgendwie vor 40 Jahren, als die Biowaffen verboten wurden. Das war nur möglich, weil die Amerikaner einseitig gesagt haben, wir schaffen Biowaffen ab und dann gab es ein internationales Verbot. Und so muss es auch hier gehen. Das heißt, ein Land, und da wünsche ich mir, dass das Deutschland ist, fängt an, Waffenexporte zu verbieten oder wenigstens Teile von Waffenexporten. Also ich sag mal, die schlimmsten Waffen, das sind diese Sturmgewehre, die Maschinenpistolen, die sogenannten Kleinwaffen. Und wenn Deutschland jetzt entscheiden würde, wir exportieren überhaupt keine Kleinwaffen mehr, das würde international ein ganz starkes Signal sein. Da würden andere Länder folgen und dann könnte es möglich sein, dass sozusagen in diesem Waffenhandelsvertrag irgendwann auch mal aufgenommen wird und Kleinwaffen werden gar nicht exportiert oder keine Ahnung, wie das denn eingeschränkt wird. Aber da könnte dann Bewegung reinkommen, aber dafür braucht es ein Land, das nach vorne geht.
Nun ist es ja nötig, dass 50 Mitgliedstaaten der UNO dieses Abkommen ratifizieren, damit es in Kraft tritt. Für wie realistisch halten Sie das?
Die 50 Ratifizierungen wird es auf jeden Fall geben, die wird es auch bald geben, weil es gab in New York bei den Verhandlungen sehr viele Länder, die sich dafür eingesetzt haben. Ironischerweise war Deutschland sozusagen ein Land, was irgendwie ganz vorne an für diesen Waffenhandelsvertrag gekämpft hat, weil sie eben wussten, dass ihre eigenen Exporte damit gar nicht eingeschränkt werden, konnten sie mal die Guten sein. Und so gibt es viele, viele Länder, die können das problemlos jetzt unterzeichnen und ratifizieren, weil sie wissen, das ändert sich für sie gar nichts. Also das wird schnell gehen.
Nun wurde jetzt gerade in den Medien präsent sozusagen, dass auch aufgrund Ihres Nachhakens bekannt geworden ist, dass im Jahr 2012 für die deutschen Rüstungsfirmen ein Rekordjahr verbucht wurde in Sachen Kleinwaffenexport. Woran denken Sie, liegt das?
Ja, die Bundesregierung ist völlig hemmungslos bei der Genehmigung von Waffenexporten. Ob das nun Kleinwaffen, Sturmgewehre, Maschinenpistolen sind, ob es Panzer sind, ob es Kampfflugzeuge sind, Sie haben überhaupt keine Hemmung. Das gilt aber auch für die Vorgängerregierung. Also da haben sich auch Rot-Grün oder die Große Koalition nichts getan. Sie haben alle ohne Ende Waffen exportiert. Ich lache mich wirklich tot, wenn jetzt irgendwie Sigmar Gabriel sich äußert und sagt, oh schlimm, 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 diese Bundesregierung hat die Kleinwaffenexporte verdoppelt. Also wenn ich mir mal angucke, was Rot-Grün da alles exportiert hat, das war irgendwie genauso schlimm. Also das machen die deutschen Bundesregierungen seit Jahren, sind total hemmungslos. Es gibt praktisch keine Kontrollen, es wird alles durchgewunken. Und das wollen wir jetzt verändern.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.